SRF 1.
Uhr sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Kampf gegen Lohndumping. Arbeitgeber müssen Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen herausgeben, sagt das Bundesgericht. Israel nach der UNO-Resolution. Schwere Verstimmung auf der diplomatischen Ebene und eine tief gespaltene Gesellschaft. Rundlauf statt Festbinden in der Demenzabteilung.
Es gibt keine Sackgasse. Sie können überall weiterlaufen. Sie haben immer eine Alternative zu den Türen.
Neue Wege im Zentrum Schloss Matt in Burgdorf. Und wenn Nahrungsmittel zur politischen Waffe werden, in unserer Serie zum Jahresende. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Kontrollen auf der Baustelle sind ein Mittel, um gegen Lohndumping vorzugehen. Doch in der Wirklichkeit haben es Kontrolleure nicht immer einfach. Nicht alle Arbeitgeber arbeiten nämlich mit ihnen zusammen. In einem Urteil hat das Bundesgericht jetzt einen Unternehmer in die Pflicht genommen, weil er die Zusammenarbeit verweigerte. Die Richter in Lausanne machen klar, der Arbeitgeber muss Unterlagen zu den Arbeitsbedingungen aushändigen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Beim Streit, mit dem sich das Bundesgericht befassen musste, geht es um die flankierenden Maßnahmen. Diese hatte das Parlament vor mehr als 10 Jahren beschlossen, um zu verhindern, dass es wegen der Personenfreizügigkeit mit der EU zu Lohndumping kommt. Und ein wichtiges Element dabei sind eben Kontrollen bei Arbeitgebern, um zu überprüfen, ob diese orts- und branchenübliche Löhne bezahlen oder ob sie EU-Bürger als Billigarbeiter beschäftigen. Zu diesem Zweck tauchten vor rund 2 Jahren Arbeitskontrolleure des Kantons Zürich auf einer Baustelle auf. Sie wollten die Arbeitsbedingungen eines portugiesischen Arbeiters überprüfen, den sie dort angetroffen hatten. Doch der Unternehmer weigerte sich, den Kontrolleuren Unterlagen auszuhändigen, wie etwa den Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen oder Arbeitszeitreporte. Und das Zürcher Verwaltungsgericht gab dem Unternehmer sogar recht. Die Kontrollkommission habe nur das Recht, die fraglichen Unterlagen in den Räumlichkeiten des Unternehmens einzusehen, urteilten die Zürcher Richter. Man könne den Arbeitgeber aber nicht zwingen, die Unterlagen herauszurücken. Das Bundesgericht sieht das aber anders und stößt das Urteil der Vorinstanz um. Das oberste Schweizer Gericht macht nämlich deutlich, die Kontrolleure haben sehr wohl das Recht, die Unterlagen zu den Arbeits- und Lohnbedingungen zu verlangen und mitzunehmen, um sie eingehender zu studieren. Die gesetzlichen Grundlagen dafür seien ausreichend. Im konkreten Fall aus dem Kanton Zürich muss der Unternehmer die verlangten Unterlagen bis Mitte Januar aushändigen. Ernst Zülle, der Zentralsekretär der Gewerkschaft Syna, der selber auch in den sogenannten tripartiten Kontrollkommissionen mitarbeitet, begrüßt das Urteil des Bundesgerichts.
Also ich bin sehr positiv überrascht über das Urteil, weil es gibt uns Klarheit und auch die Sicherheit, die Unterlagen einzufordern, nicht nur in die Firma zu gehen und diese anzuschauen, sondern wir können sie einverlangen und diese prüfen extern der Firma.
In der Tat stärkt das neue Urteil des Bundesgerichts den Kontrolleuren den Rücken. Das ist auch deshalb bedeutsam, weil die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit politisch nach wie vor ein sensibles Thema sind.
Nun weitere Meldung des Tages, Patrick Seiler.
In der Südschweiz kämpfen die Einsatzkräfte noch immer gegen die Waldbrände an. Die Lage sei angespannt, aber unter Kontrolle, so die Kantonspolizei Graubünden. Die Löscharbeiten würden weitere 2 bis 4 Tage andauern. Nachlassender Wind habe die Situation im Gebiet zwischen Mesoko und Suazza beruhigt und auch der Brand beim Dorf Braccio im Galancatal sei weitgehend gelöscht. Bereits seit gestern eingedämmt ist der Brandherd in der Tessiner Leventina. Insgesamt stehen 7 Löschhelikopter der Armee im Einsatz. Sie werden von 4 privaten Helikoptern unterstützt. Wie es weiter hieß, handelt es sich um einen der größten Löscheinsätze in der Schweizer Geschichte. Die Ermittlungen gegen den Kommandanten der Schweizer Luftwaffe, Aldo Schellenberg, werden eingestellt. Nachdem bereits die Militärjustiz festgestellt hatte, dass Schellenberg kein strafbares Verhalten vorgeworfen werden könne, hat nun auch Armeechef Blattmann entschieden, den Fall abzuschließen. Gegen Schellenberg wird deshalb nun nicht mehr weiter ermittelt, sagte ein Sprecher der Militärjustiz. Gegen Schellenberg wurde wegen möglicher Verletzung des Dienstgeheimnisses ermittelt. Dies im Zusammenhang mit dem umstrittenen Raketen Projekt Bodluf. Eine Drittperson hatte behauptet, Luftwaffenchef Schellenberg habe Informationen über das Projekt Bodluf weitergegeben. US-Präsident Barack Obama hat zwei Gebiete in den Bundesstaaten Utah und Nevada zu nationalen Schutzgebieten erklärt. Damit will er verhindern, dass dort Öl und andere Rohstoffe abgebaut werden. Obama kommt damit der Bitte von Indianerstämmen nach. In den Gebieten gibt es zahlreiche archäologische Stätten. Zusammengenommen erstrecken sich die beiden neuen Schutzgebiete über eine Fläche, die in etwa derjenigen des Kantons Graubünden entspricht. China will sein Netz für Hochgeschwindigkeitszüge bis 2020 auf 30.000 Kilometer erweitern. Insgesamt will das Land laut eines Plans des Transportministeriums für den Ausbau des gesamten Zugnetzes umgerechnet über 500 Milliarden Franken investieren. China hat bereits heute das längste Schienennetz für Hochgeschwindigkeitszüge. Bis in 4 Jahren sollen dann 80% aller chinesischen Städte mit einem Hochgeschwindigkeitszug erreichbar sein. Das Wetter. Bis morgen Abend scheint vielerorts die Sonne. Über dem Flachland liegen teilweise zähe Hochnebelfelder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad. Im Mittel- und Südtessin ist es heute hochnebelartig bewölkt, morgen wieder zunehmend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen in der ganzen Schweiz zwischen 1 und 7 Grad.
Beschlüsse mit dem Prädikat «historisch» zu versehen ist immer etwas heikel. Im Falle der jüngsten UNO-Resolution gegen den Siedlungsbau in Israel ist diese Wertung allerdings angebracht. Denn zum ersten Mal überhaupt machten kurz vor Heiligabend die USA nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch. Diese Enthaltung der USA machte es möglich, dass der UNO-Sicherheitsrat erstmals seit 1979 die Siedlungspolitik Israels verurteilte. Was heute folgt, sind diplomatische Reaktionen auf höchster Ebene, die offenbaren, wie zerrüttet die Beziehung zwischen den USA und Israel ist. Wie weit die Ansichten auseinandergehen, zum Beispiel zur Zweitstaatenlösung. So auch gestern wieder bei der Nahostrede des US-Außenministers John Kerry. Doch was sagen Israeli auf der Straße zu diesem Beziehungstiefpunkt? Peter Kapern von der ARD mit Stimmen und Stimmung.
Dass die israelische Gesellschaft tief gespalten ist, das bestätigt sich wieder einmal am Morgen nach der Kerry-Rede. Ein Ende des Siedlungsbaus in den besetzten Gebieten, wie vom US-Außenminister gefordert? Für Natalia, die im religiösen Jerusalem lebt, kommt das nicht in Frage. Wir werden aufstehen und bauen und Gott gehorchen und seinem wunderbaren Versprechen folgen in das Land Israel. Wir lassen uns nicht abschrecken. Wir werden aufstehen und bauen und Gott Ehre erweisen. Amen, Amen. 70 Kilometer weiter westlich, im liberalen Tel Aviv, dem ja immer abgesprochen wird, überhaupt ein Teil des wahren Israels zu sein, dort hört man auch ganz andere Stimmen. Etwa die von Zipora, einer 60-Jährigen mit Kurzhaarschnitt und einer ganzen Kollektion von Steckern im Ohr. Natürlich habe Kerry recht, wenn er ein Ende des Siedlungsbaus fordert, sagt sie uns. So wie ich von den Palästinensern verlange, keine Anschläge zu verüben, so erwarten die natürlich, dass wir auch etwas für eine Annäherung tun. Und das kann doch nur ein Stopp des Siedlungsbaus sein. Diese Spaltung des Landes ist so alt wie der Friedensprozess, der nie den Frieden gebracht hat. Diejenigen, die dem US-Außenminister zustimmen, sind seit langem deutlich in der Minderheit, was ja auch die Wahlergebnisse zeigen. Die stärksten Fraktionen in der Knesset stellen die rechtsextreme Siedlerpartei und der Likud von Ministerpräsident Netanyahu, die sich einem Wettlauf bieten im Buhlen um die Stimmen der radikalen Siedler. Dieser Wettlauf prägte auch die Reaktion der beiden Parteispitzen auf die Kerry-Rede. Benjamin Netanyahu trat kurz nach dem Auftritt des US-Außenministers noch gestern Abend vor die Kameras und bedachte Kerry mit einem vor Sarkasmus triefenden Statement. Inhaltlich jedoch nahm er mit keinem Wort zu den Argumenten Kerrys Stellung. Und sein Bildungsminister Naftali Bennett von der Siedlerpartei kündigte heute früh an, dass die israelische Regierung von jetzt an Nägel mit Köpfen machen wolle. Schrittweise solle weiten Teilen der besetzten Gebiete israelisches Recht übergestülpt werden, sobald in Washington der Regierungswechsel stattgefunden hat. In anderen Worten, Naftali Bennett will von der Besatzung zur Annexion schreiten. Die Zeit des palästinensischen Staates ist vorbei. Ab dem 20. Januar wird die israelische Regierung den Plan der Souveränität über Ma'ale Adumim in Kraft setzen. Ma'ale Adumim ist eine der größten israelischen Siedlungen im palästinensischen Westjordanland. Sie liegt östlich von Jerusalem und trägt dazu bei, die Stadt vom Rest des Westjordanlandes abzutrennen. Das Ziel dieser Siedlungsplanung ist es, Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates unmöglich zu machen. Solche Vorhaben, wie sie Naftali Bennett da beschrieben hat, sind die Palästinenser seit Jahrzehnten gewohnt. Trotzdem halten viele von ihnen am Ziel der Zwei-Staaten-Lösung fest. Allerdings zeigen Umfragen, dass immer weniger Palästinenser damit rechnen, jemals einen eigenen Staat zu bekommen. Wie das friedliche Zusammenleben mit den Israelis aber in einem gemeinsamen Staat organisiert werden könnte, auf diese Frage hat niemand eine konsensfähige Antwort, weder in Israel noch im Westjordanland.
Rendezvous 12.40 Uhr. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Winter in Griechenland und für die Regierung der Moment, was für die Tausenden von Flüchtlingen zu machen. Fürs Überleben gerne nähen. Besuch in einem Nähatelier in Georgien. Und mit Essen politisch Druck machen und Gegendruck.
Politikum Essen.
Unsere Serie zum Jahresende hier im Rendezvous um etwa 12:55. Doch zuerst Demenz. Wenn jemand wegen Demenz nicht mehr weiß, wer er ist und sich selber oder andere gefährdet, da hat man ihn früher oft einfach am Bett festgebunden und mit Medikamenten ruhig gestellt. Doch solche Zwangsmaßnahmen will man eigentlich nicht mehr in Pflegeheimen und wenn, dann nur im Notfall und ganz kurz. Denn grundsätzlich sollen demenzkranke Menschen frei herumlaufen können. Christine Wanner wollte wissen, ob das klappt und hat im bernischen Burgdorf eine Demenzabteilung besucht.
Lucia Schenk sperrt auf. Sie leitet den Pflegedienst und gehört zur Geschäftsleitung des Zentrums Schloss Matt in Burgdorf. Vor über zwei Jahrzehnten hat sich das Zentrum als eines der ersten in der Schweiz von einschränkenden Maßnahmen in der Demenzbetreuung zu lösen begonnen. Möglichst keine Medikamente zum Ruhigstellen, kein Festbinden im Bett oder Bettgitter.
Das hat aber auch viel Gespräch gebraucht mit Angehörigen, die noch unsicher waren. Wenn wir von der Pflege gesagt haben, fixieren ist nicht eine gute Lösung. Wir probieren doch, euren Angehörigen zu laufen und riskieren vielleicht mal einen Sturz. Die Lebensqualität ist besser. Da hat das am Anfang ein grosses Umdenken gebraucht.
Ein Umdenken von allen, auch im Team. Bei der täglichen Arbeit hilft ihnen die Architektur und die Raumgestaltung im hellen, großzügigen Neubau, erklärt Lucia Schenk.
Es gibt keine Sackgassen, sie können überall weiterlaufen. Sie haben immer eine Alternative zu den Türen. Und das macht, dass es viel weniger Konflikte gibt oder weniger Angstzustände.
Und so brauche es tatsächlich weniger freiheitseinschränkende Massnahmen.
Grüezi miteinander.
Jetzt, kurz nach Mittag, ist es ruhiger auf der Abteilung mit den 16 Einzelzimmern, die an den Außenwänden liegen. In der Mitte sind die gemeinsamen Räume und die Räume der Betreuenden. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner spielen am Tisch mit den Pflegefachleuten Domino. Am Fenster döst eine Frau im Liegesessel. Hinter ihr die große Terrasse mit dem Garten. Zwei Demenzabteilungen sind ebenerdig untergebracht mit Zugang zum Garten, der von einem Zaun umgeben ist. Auch hier zieht sich das Raumkonzept durch. Die Wege bilden einen sogenannten Rundlauf. So können sich die Demenzkranken in einem sicheren Rahmen frei bewegen, draußen und drinnen. Drinnen helfen Farben und Fotos bei der Orientierung. Marianne Zaug, die stellvertretende Abteilungsleiterin, erklärt:
Teilweise finden sie dann das eigene Zimmer. Natürlich nur per Zufall. Also jetzt geht die Bewohnerin, sie läuft wirklich ringsherum. Ah, das ist mein Zimmer, ich habe mein Foto gesehen.
Unter ihrem Bett liegt eine Kontaktmatte. Wenn sich die demente Frau schlafen legt, ziehen die Betreuenden die Matte wie einen Teppich hervor. Will die Patientin aufstehen, meldet das die Matte den Betreuenden, die nachsehen, was die Patientin braucht. Sie wird also elektronisch überwacht. Vom Gang her erreicht uns der Gesang einer älteren Frau, die mit ihren Wanderstöcken umhergeht.
Seid ihr wieder unterwegs? He?
Doch nicht immer ist es so friedlich auf der Demenzabteilung. Kürzlich sei ein Bewohner so aggressiv geworden, dass er nicht auf der Abteilung habe bleiben können, sagt Geschäftsleiterin Schenk. Hier stößt das Prinzip möglichst viel Freiheit an Grenzen.
Also es gibt sicher Grenzsituationen, wenn jemand wirklich sehr verhaltensauffällig ist, wo halt auch Aggression und starke Emotionen mitspielen. Dort kommen wir auch an Grenzen. Da helfen die besten Rundläufe nicht. Dort brauchen wir auch fachliche Unterstützung von aussen.
Es kann also sein, dass auch hier jemand auf ärztliche Anordnung fixiert wird und beruhigende Medikamente erhält. Im letzten Jahr war das einmal der Fall. Darüber wird Buch geführt, im Team darüber gesprochen und auch mit den Angehörigen, so wie es die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften vorgeben. Marianne Zaug.
Weil wir schon vorher die Haltung hatten, vom Haus unterstützt worden, ist das für uns eigentlich gar nicht anders gewesen. Also wir mussten uns da gar nicht gross verändern. Zum Glück.
Und so interessieren sich auch andere Pflegeverantwortliche aus der Schweiz für das Konzept in Burgdorf, wie Lucia Schenk sagt. Bei der Akademie heißt es, mit der Architektur alleine sei es nicht gemacht. Es brauche auch gut ausgebildete und genügend Pflegefachleute, die dafür sensibilisiert seien, wo freiheitseinschränkende Maßnahmen beginnen oder Maßnahmen gegen den Willen einer Person. Hier besteht laut Akademie noch vielerorts Nachholbedarf. Nur eine gute Betreuung durch einfühlsame Pflegende mache eine Atmosphäre ohne Zwang möglich, auch in einer geschlossenen Abteilung.
Griechenland ist nicht mehr erste Anlaufstelle für Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Das ist jetzt Italien. Aber trotz der geschlossenen Balkanroute sind noch immer Zehntausende Flüchtlinge in Griechenland, ohne Asylstatus, ohne Idee, wie es für sie weitergehen könnte. Sie leben zum Teil in überfüllten Lagern. Jetzt will die griechische Regierung Abhilfe schaffen mit besseren Unterkünften, elektronischen Ausweisen und Geld. Ich habe die Journalistin Corinna Jessen in Athen gefragt, ob das jetzt eine menschliche oder eine politische Geste sei.
Ich denke, es ist beides. Es hilft der Regierung natürlich, Ordnung in dieses Chaos zu bringen und auch die Situation besser kontrollieren zu können. Aber ich denke, es ist auch für die Flüchtlinge und Migranten durchaus eine Vereinfachung. Natürlich ist es auf jeden Fall besser, wenn sie in befestigten Unterkünften wohnen, das ist ganz klar. Aber auch die Auszahlung von Geld und elektronischer Karte erleichtert ihnen den Aufenthalt in Griechenland.
Sie haben gesagt, es herrsche immer noch Chaos. Hat man denn diese Situation im letzten Jahr nicht besser in den Griff bekommen?
Nun, es ist ja eigentlich noch recht neu. Nach dem 25. März, nach dem Abkommen mit der Türkei, gab es eine neue Situation. Da gab es sozusagen zwei Fronten in Griechenland. Einmal die Migranten, die auf dem Festland waren, und einmal die ungefähr 16.000 im Moment auf den Ägäisinseln, die neu angekommen sind. Für die beiden Gruppen gelten unterschiedliche gesetzliche Bedingungen. Und es war für Griechenland eine sehr schwierige Aufgabe, erstmal die überhaupt unterzubringen. Und das zweite große Problem sind die Asylverfahren auf den Inseln, die sehr, sehr schleppend vorangehen.
Stichwort Flüchtlingspakt EU-Türkei. Da wissen wir ja, das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU ist mehr als angespannt. Wo steht man eigentlich bei diesem Pakt?
Ja, es sollten ja alle zurückgebracht werden in die Türkei, die eben kein Anrecht auf Asyl in der Europäischen Union haben, in Griechenland haben. Das Problem dabei ist, dass so gut wie alle, die angekommen sind nach dem 25. März, und das sind wie gesagt knapp 16.000, einen Asylantrag gestellt haben. Sie gehen auch in die zweite Instanz. Das heißt, es dauert Monate, bis diese Verfahren bearbeitet sind. Und die EU hat auch ihr Versprechen nicht eingehalten, ungefähr 400 Asylexperten zu schicken. Bisher sind ungefähr 40 gekommen. Griechenland selbst verschleppt die Verfahren auch, weil es überfordert ist. Insofern steht man längst nicht da, wo man hätte stehen wollen. Und die Leute und die Menschen auf den Inseln sind sehr verzweifelt, weil sie nicht vor und nicht zurück können.
Wenn wir in der Schweiz die Flüchtlinge anschauen, dann sehen wir, das kommen viele aus Afrika, Libyen, von Libyen her kommend. Wie sieht es eigentlich in Griechenland aus? Kommen da noch Syrer an?
Das hat sich tatsächlich verschoben. In den vergangenen Monaten kommen auf den griechischen Ägäisinseln hauptsächlich junge Männer aus Nordafrika an, die ohne Visum in die Türkei fliegen können und von dort aus übersetzen. Sie haben eigentlich überhaupt keine Hoffnung und Chancen auf Asyl, weder in Griechenland noch in der Europäischen Union, und warten jetzt eigentlich darauf, dass die Asylanträge bearbeitet werden. Und man muss davon ausgehen, dass sie dann wieder zurückgeführt werden. Bloß es dauert eben Monate und da staut sich sehr viel Aggression an.
Das waren Informationen von Corinna Jessen, freie Journalistin in Athen. Ja, wer von hier in den Osten schaut, sieht immer mehr pulsierende Städte, in Georgien zum Beispiel. Dort mausert sich Tiflis, die Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik, zu einem touristischen Hotspot. Auch andere größere Städte in Georgien entwickeln sich erstaunlich gut. Doch jene Leute, die in Georgien auf dem Land leben, haben es weniger gut. Die leben noch immer in Armut und müssen sich praktisch selber versorgen. Immerhin gibt es Projekte, die den Vergessenen auf dem Land neue Perspektiven eröffnen. Im kleinen Dorf Nukriani zum Beispiel ist es ein Nähatelier. Meine Kollegin Brigitte Zink hat die Frauen dort besucht.
Die Welt der sieben Näherinnen beschränkt sich auf ein paar Quadratmeter. Ein warmer Holzofen, hinten im Raum ein Gestell, gefüllt mit Fadenspulen in zig Farben, dazwischen Säcke voller Filzwolle. Am großen Tisch in der Mitte des Raumes stricken die einen Handschuhe, die anderen nähen Ledersohlen an grüne Filzpantoffeln. An der Nähmaschine sitzt Matanda Schwiri. Ich nähe verschiedene Uniformen. Ein Volkstanzensemble aus Georgien hat sie bestellt. Die einen für einen ukrainischen, die anderen für einen georgischen Volkstanz, sagt Matanda, eine Frau mittleren Alters. Bis zum Konzert am 31. Dezember müssen die Tanzkostüme fertig sein. Es ist nicht die einzige Bestellung, die noch fertig werden muss. Taschen, Bettdecken, geklöppelte Vorhänge, die Auftragsbücher sind voll. Angefangen haben die Frauen aus Nukriani ganz klein, vor 7 Jahren, mit Filzpantoffeln, die sie dann auf dem Markt in Tiflis verkauften, für ein paar Euro das Paar, um ein kleines Zusatzeinkommen zu verdienen. Andere Arbeit gäbe es in Nukriani und Umgebung keine, erzählen die Frauen, weder für sie noch für ihre Männer. Einige der paar tausend Einwohner fahren deshalb nach Tiflis, in die knapp 3 Stunden entfernte Hauptstadt, wo sie als Taxifahrer oder Sicherheitswächter für private Unternehmen anheuern. Auch mein Mann und mein Sohn arbeiten dort. Und mein kleines Zusatzeinkommen aus dem Nähatelier erleichtert uns jetzt das Leben, sagt Matanda Ashwili. Doch die allermeisten in Nukriani sind Selbstversorger, haben 1-2 Kühe, 1 Hektare Land und bauen Gemüse, Früchte und ein wenig Trauben an. Es reicht gerade für den Eigenbedarf oder für ein Tauschgeschäft. Eier gegen Wein, Fleisch gegen Mehl, wie vor 100 Jahren. Das ist nicht nur in Nukriani so. In Georgien lebt noch immer mehr als die Hälfte der Bevölkerung als Selbstversorger, besonders auf dem Land. Dabei war Georgien mit seinem warmen Klima einst der Garten für die ganze Sowjetunion. Aber mit deren Zusammenbruch vor 25 Jahren brach das landwirtschaftliche System zusammen. Zigtausend Kolchose-Arbeiter wurden arbeitslos. Später, bei der Privatisierung, wurde das Land fragmentiert. Jeder erhielt 1 Hektare Land. Nur so konnten die Georgier, die nach den blutigen Sezessions- und Bürgerkriegen nicht auswanderten, überhaupt überleben. Bauen im Kleinstformat, das ist bis heute so geblieben. Auch in Nukriani, wo die Männer mit einfachsten Mitteln die Felder beackern. Und die Frauen? Die Frauen saßen früher einfach zu Hause und haben nichts gemacht. Jetzt kommen sie hier ins Atelier, haben Aufträge, reden miteinander, spornen sich zu neuen Ideen an, sagt Nino Gretschuashvili, die Buchhalterin des Ateliers. Unterstützt werden sie von einer georgischen Sozialwerkstatt in Tiflis, ein loser Verein, der die Entwicklung von kleinen Unternehmen in Dörfern unterstützt, finanziert von der Entwicklungsbank. Damit werden die Frauen ausgebildet als Textilarbeiterinnen, als Näherinnen und mit einer Art Mikrokredit wird die Ausrüstung gekauft. Und noch wichtiger, der Sozialverein in Tiflis übernimmt auch die Vermarktung und den Vertrieb der Finken, Taschen und Kostüme. Zu den Kunden gehörten am Anfang vor allem die Hauptstädte und ein paar Touristen, erzählt Nino. Aber wegen der guten Filzqualität gäbe es jetzt Großbestellungen in ganz Georgien und sogar aus dem Ausland. 20 Paar grüne Filzpantoffeln mit aufgestickten Blumenmotiven stehen auf dem Tisch bereit. Ein Auftrag aus der Türkei, sagt Nina Gretschuashvili stolz. Jemand hat die Filzpantoffeln in Facebook erwähnt und abgebildet. Und die Türken haben offenbar Gefallen daran gefunden. Jetzt müssen wir 80 Paar Pantoffeln herstellen. Das ist eine sehr gute Bestellung. Und sie zeigt, dass Georgierinnen auch in der abgelegensten Ecke des Landes Erfolg haben können, wenn der Staat finanziert und der Verkauf gut organisiert ist.
Das war eine Reportage von Brigitte Zink. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie hören Rendezvous gleich 5:05. Bis der Risotto mit Trüffel auf Ihrem Tisch landet oder das Schnitzel mit Gemüse, ist die politische Kraftmeierei schon entschieden.
Politikum Essen.
Die Jahresendserie von Rendezvous und Echo der Zeit.
Denn Nahrungsmittel sind viel mehr als Essen. Sie werden oft auch als eine Art Waffe genutzt, um die eigenen politischen Ziele durchzusetzen. So werden zum Beispiel heimische Produzenten geschützt, indem bestimmte Waren gar nicht eingeführt werden dürfen oder nur gegen überhöhte Zölle. Oft ist diese politische Absicht hinter Einfuhrbestimmungen erst auf den zweiten Blick erkennbar. Und selten ist sie so offensichtlich wie im Fall Russlands. Politikum Essen mit Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Europäisches Schweinefleisch und amerikanisches Poulet, griechischer Feta-Käse und polnische Äpfel. Die Liste der Lebensmittel, die seit August 2014 nicht mehr in Russland verkauft werden dürfen, ist lang. Als Grund für den Importstopp nannte der russische Regierungschef Wladimir Putin offiziell Qualitätsmängel. Aber das sei nur vorgeschoben gewesen, sagt Thomas Glauben, Agrarökonom und Direktor des Leibniz-Instituts in Halle, der den Fall Russland ausführlich untersucht hat.
Die russischen Sanktionen waren eigentlich Gegensanktionen zu den westlichen Sanktionen, Wirtschaftssanktionen im Kontext der Ukraine-Krise.
Dass der russische Präsident Putin ausgerechnet Lebensmittel für den Gegenschlag ausgesucht habe, sei kein Zufall gewesen, sagt Glauben.
Lebensmittel hat er sich deshalb ausgesucht, weil Lebensmittel in Russland eine relativ wichtige Rolle spielen auf der einen Seite und weil Russland ein großer Absatzmarkt ist.
Insbesondere für die Europäische Union. Von einem Tag auf den anderen konnte Polen seine Äpfel nicht mehr in Russland verkaufen. Die Griechen blieben auf Pfirsichen und Feta-Käse sitzen. Putins Plan schien aufzugehen.
Die Absatzmärkte brechen weg, die Preise für Produzenten sinken. Und das führt natürlich dazu, dass die Produzenten kurzfristig getroffen werden,
sagt Thomas Glauben. Mittelfristig dagegen sei die Wirkung des Embargos verpufft. EU-Länder hätten andere Absatzmärkte, zum Beispiel in Asien, gefunden. Vielleicht sei das von Anfang an so geplant gewesen, meint der Agrarökonom.
Ich persönlich denke, dass diese Sanktionen in erster Linie ein politisches Signal waren.
Ein politisches Signal, um dem Westen zu sagen, mischt euch nicht in unsere Politik ein, sonst werden eure Produzenten es zu spüren bekommen und damit die ganze Wirtschaft. Der Warnschuss ging möglicherweise nach hinten los. Schon im ersten Jahr der Sanktionen brach die Wirtschaft in Russland ein, die Preise für Lebensmittel stiegen nach dem Embargo kräftig an. Allerdings brach zeitgleich auch der Erdölpreis ein, dem Russland einen großen Teil seiner Staatseinnahmen verdankt. Infolgedessen verlor der Rubel deutlich an Wert und die Preise stiegen, auch für Lebensmittel. Der Westen dagegen hat seine kritische Haltung zu Putins Ukraine-Politik bis heute nicht geändert. Darum gebe es in der Wissenschaft berechtigte Zweifel, sagt Agrarökonom Glauben.
Ob Wirtschaftssanktionen, in diesem Fall speziell Sanktionen im Bereich der Ernährungswirtschaft, überhaupt Wirkung zeigen, um politische Ziele zu erreichen.
Auch eine andere russische Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Hoffnung, den eigenen Agrarmarkt zum Fliegen zu bringen, wenn die Konkurrenz ausgeschaltet ist. Dass Lebensmittel so offen und in so großem Umfang als politische Waffe eingesetzt werden, wie im Fall Russland, ist ziemlich einmalig. Viel öfter werden Lebensmittelsanktionen in Form von Embargos, höheren Zöllen oder überrissenen Hygienevorschriften genutzt, um handelspolitische Interessen durchzusetzen. Ulrich Kiem, der frühere Direktor des Bundesamtes für Veterinärwesen, erinnert sich lebhaft an breit gestreute Embargos im Umfeld der BSE-Krise, also jener Rinderseuche, die in Kontinentaleuropa zuerst in der Schweiz nachgewiesen wurde.
Diese Länder, die BSE hatten, die wurden geächtet und ihre Produkte wurden geächtet. Und da wurden Sachen geächtet, die nichts eigentlich mit der BSE an sich zu tun hatten.
Die Nachbarländer schlugen die Tür für Schweizer Rindfleisch und Produkte daraus zu. Saudi-Arabien verbot auch die Einfuhr Schweizer Joghurts, Italien den Verkauf von Kälberfellen und Argentinien die Einfuhr von Schweizer Rindersamen. Dabei sei allen völlig klar gewesen, dass eine Ansteckung allein über Tiermehl möglich war, sagt der Veterinär. Der Konsumentenschutz sei nur ein vorgeschobenes Argument gewesen, um handelspolitische Interessen durchzusetzen, vermutet der BSE-Experte.
Darum habe ich immer gesagt, die BSE ist nicht eine eigentliche Tierseuche, sondern ist eine Handelsseuche, weil man mit dem Handel, da konnte man dermaßen viel auslösen und auch kaputt machen, weil man einfach mal gesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Oder?
Als Folge der Sanktionen brach der Fleischmarkt in der Schweiz ein. Die Schweiz habe sich damals überlegt, vor der Welthandelsorganisation WTO gegen die Importembargos zu klagen, habe das aber verworfen, sagt Kiem.
Bis man dann wirklich eine Anklage formuliert und den Gegner vor den Richter der WTO zieht, das ist ein langer Weg.
Am Ende seien die Konflikte dann doch auf dem Verhandlungsweg beigelegt worden, sagt der langjährige Bundesamtschef Kiem. Trotzdem, der wirtschaftliche Schaden war da bereits angerichtet.
Politikum Essen, 13 Uhr. Gleich im ersten und vierten Tagesgespräche 2016 arbeiten unter Medienzensur. Nach den Schlagzeilen Patrick Seiler.
Die Waffenruhe für Syrien soll nach russischen, syrischen und türkischen Angaben in der Nacht auf Silvester in Kraft treten. Ausgenommen davon sei die IS-Terrormiliz und andere dschihadistische Gruppen, hieß es von offizieller Seite. Bei Kontrollen gegen Lohndumping sind Arbeitgeber verpflichtet, Unterlagen wie Arbeitsverträge oder Zeiterfassung herauszugeben. Das hat das Bundesgericht entschieden. Im konkreten Fall hatte eine Baufirma im Kanton Zürich die Herausgabe von Arbeitsvertrag und Lohnabrechnungen an die Kontrollkommission verweigert. Das Zürcher Verwaltungsgericht stützte dies noch. Und in der Südschweiz kämpfen die Einsatzkräfte immer noch gegen die Waldbrände an. Die Lage sei angespannt, aber unter Kontrolle, so die Kantonspolizei Graubünden. Die Löscharbeiten würden weitere 2 bis 4 Tage andauern. Bereits seit gestern eingedämmt ist der Brandherd in der Tessiner Leventina.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.